Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Kinder, haltet euch fest, der Fatty hat ein Mega-Star-Aufgebot für heute Abend hier in eine Sendung reinbestellt. Wir freuen uns auf Jonas Dassler und Clark Spencer. Bitte, kennt ihr beide nicht? Ja gut, dann die eine Hälfte von euch mit Eselsmütze auf dem Kopf in die Schämecke und die andere Hälfte ab auf die stille Treppe, und zwar bis Sommerferienende. Ihr lernt die beiden heute kennen. Jonas Dassler ist 22 und gerade der Shootingstar der deutschen Schauspielszene. Er war der Antagonist der Schulklasse in Lars Kraumes Das schweigende Klassenzimmer. Und ab Donnerstag ist er Karl, ein Blogger in einem echt heftigen Social-Media-Drama neu im Kino. Lomo heißt das. Zwei preisgekrönte Filme hintereinander weg. Freut euch auf diesen Ausnahmetyp. Und Clark Spencer, der ist Produzent und Oscar-Gewinner für den Disney-Animationsfilm Zoomania. Außerdem war er auch schon an Frozen beteiligt und an Ralf Reichts. Und davon gibt's im Januar Teil 2. Ralf Breaks the Internet. Und ich konnte vor ein paar Tagen schon exklusiv in die Post-Production von Disney Animation Studios reingucken und mit Clark über den Stand der Dinge sprechen. Do I need to say more? Ach so, natürlich. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Und was ist dein Plan?
Keine Ahnung.
Sag mal, was Neues?
Ich weiß, eben zu überraschen.
Du bist sowieso eine einzige Überraschung.
Jetzt lass ihm doch ein bisschen Zeit.
Zeit wozu? Mit Mitte 20 wartet keiner mehr auf dich.
Liebt ihr euch eigentlich noch?
Ja, natürlich.
Und habt ihr auch noch Geschlechtsverkehr?
So ein klassischer Talk zwischen einem Schüler kurz vor dem Abi und seinem genervten Vater ist eine der Szenen zu Beginn von LOMO. Das steht für Language of Many Others, neuer Film, der am Donnerstag bei uns startet. Der Schüler ist Karl, gespielt von Jonas Dassler, und der findet Schule und Abi machen gerade ungefähr so attraktiv wie Rucola zwischen den Zähnen beim ersten Date. Stattdessen macht Karl lieber Folgendes: Er verarscht seinen Vater nicht nur beim gemeinsamen Familienabendessen zu viert. Mutter und Karls Zwillingsschwester sind auch noch mit dabei. Er filmt die ganze Nummer auch noch heimlich und verschwindet nach dem Essen direkt in seinem Zimmer.
Liebt ihr euch eigentlich noch?
Ja, natürlich.
Und habt ihr auch noch Geschlechtsverkehr?
Und kurz geschnibbelt, die ganze Szene nachbearbeitet, und schon landet der peinliche Nervpapa unfreiwillig im Netz. Karl bloggt nämlich, anonym zwar, unter dem Namen Lomo und ohne dass irgendwer wüsste, wer er ist, aber er tut das extrem erfolgreich mit tausenden Followern. Fühlt sich wohl in seinem gesichtslosen Fame, aber er sieht auch keinerlei Grenzen mehr. Jedes nächste Posting ist nur so gut, wie es das vorhergegangene überragt, ist also verkrasst oder verswaggt oder wie auch immer. Den Zugzwang, der dahinter steckt, den erkennt Karl nicht mehr. Und als er sich dann zum ersten Mal in eine Mitschülerin verliebt und böse enttäuscht wird, läuft die ganze Nummer mit der Anonymität im Netz völlig aus dem Ruder. Das klingt vielleicht grundsätzlich erstmal ein bisschen wie eine Story, die man irgendwo schon mal gehört oder ähnlich auch schon mal gesehen hat. Die Macht des Internets und ihre Folgen, das ist jetzt vielleicht kein völlig neues Filmtopic, aber ihr habt diese Art Film eben noch nicht mit Jonas Dassler gesehen. Jetzt gerade mal überhaupt erst Absolvent der ehrwürdigen Berliner Schauspielschule Ernst Busch, bereits Ensemblemitglied am Gorki-Theater und in diesem Film hier Lomo, eine absolut umhauende One-Man-Show. Aufgefallen ist uns der 22-Jährige Anfang des Jahres in Lars Kraumes Das schweigende Klassenzimmer. Da hat er den Schüler gespielt, der sich quasi als Verräter gegen die restliche Klasse stellt. Davor gab es überhaupt nur einen Film, den er mit 18 gedreht hat. Jetzt also Das schweigende Klassenzimmer und ab Donnerstag Lomo. Wirklich ein irrer Typ. Vielleicht haben einige von euch auch die diesjährige Verleihung des Bayerischen Filmpreises gesehen. Da wurde er als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Das war auch ein denkwürdiger Auftritt auf der Bühne. Also unbedingt wollte ich diesen irren 22-jährigen kommenden Megastar treffen. Das ist ein Versprechen an die Zukunft. Wenn ihr kein Bild vor Augen habt, dann googelt ihn. Er sieht dummerweise jetzt auch noch aus wie eine Mischung aus James Dean und dem jungen Jason Priestley. Gleich bei uns in eine Stunde Film. Luft anhalten, Freunde. Jonas Dassler.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Der Hauptdarsteller von Lomo ist da, Jonas Dassler. Grüße dich.
Ja, grüß dich.
Sag mal, ich habe in der Interviewvorbereitung dieses Mal so einen Zettel voll Schlagworte. Das hat sich einfach so ergeben. Die würde ich dir einfach gerne der Reihe nach um die Ohren hauen.
Ja.
und dann erzählst du mir einfach, was dir dazu einfällt. Mhm. Diese Familiensituation, in die ihr uns mitnehmt, gleich zu Anfang des Films schon, die klassische Wohlstandsverwahrlosung. Mhm. So, das ist im Endeffekt der Ausgangspunkt. Man sieht, das ist schon eine relativ reiche Familie, auch wenn das Thema Geld später noch zu einem heiklen wird, aber da ist Kohle. Und was ich interessant fand, ist, nicht nur du und deine Zwillingsschwester im Film, wobei sie eigentlich gar nicht so sehr, eigentlich bist du eher der permanent digital am Start ist, mit entweder seinem Rechner oder seinem Handy, aber auch deine Mutter irgendwie erleben wir beim Zocken. Also diese multimediale Dysfunktionalität in der Familie. Hm. Bist du in der Vorbereitung auf die Rolle so weit gegangen, dich zu fragen, wo kommt das her? Also warum ist das so?
In der Vorbereitung gar nicht, weil ich mich sehr mit dem, warum macht Karl diesen Blog, beschäftigt habe, mit dieser Frage. Und jetzt aber im Nachhinein natürlich mich sehr viel mit der Frage beschäftige, weil es auch immer prägnanter wird. Wir haben genug Beispiele, was soziale Netzwerke anrichten teilweise. Also was ist das, was uns dazu drängt, das machen zu müssen oder ein Großteil der Menschen das machen zu müssen? Und eine klare Antwort habe ich darauf auch nicht. Ich glaube, es gibt ein großes Mitteilungsbedürfnis in uns. Ich glaube, dass wir eigentlich in uns wirklich den Drang haben, uns mitzuteilen, dass wir auch neugierig sind, dass wir Sachen über andere Leute verstehen wollen. Das ist, glaube ich, auch was ganz Großes. Und das ist natürlich auch eine Selbstdarstellung. Ich kann irgendwie wer sein, der ich sein möchte. Und das ist im Netz natürlich viel, viel einfacher als im realen Leben.
Notiere an dieser Stelle ganz kurz, 3 Minuten 42, Jonas Dassler, neuer Rekord im auf den Punkt kommen. Weil das ist genau das Ding. Ich habe da gesessen und gedacht, das sind im Endeffekt diese Klischees, die wir alle im Kopf haben, die ja aber aus einer Realität kommen, nämlich Stichwort digitaler Macker, aber analoger Loser. Hm. Dieses sich verstecken im Netz hinter einer Anonymität, auch das ist ja ungeheuer wichtig und wird auch später noch zu einem massiven Problem, nämlich genau an dem Punkt, was passiert denn, wenn der digitale Macker, der sich hinter einer Anonymität verstecken konnte, plötzlich feststellt, dass diese Parallelwelt, in der er lebt, was ganz Reales wird.
Ja.
Das ist ja im Endeffekt dieser Point of No Return für Karl, als die ganze Sache sich verselbstständigt.
Ja.
Und dann gucke ich mir das an und denke, ja, okay, wo führt uns das denn hin, wenn wir das nicht stoppen? Was ist denn dann die Konsequenz?
Ich glaube, wir können es gar nicht mehr stoppen. Also wir können, ich glaube, dass es auch gar keinen Sinn mehr macht. Ich meine, die Politik merkt es ja auch gerade, dass man einfach Digitalisierung war wie noch nie so ein Thema wie bei jetzt der neuen GroKo-Verhandlung oder sowas. Du kannst es nicht mehr ausklammern aus unserer Gesellschaft. Das gehört irgendwie dazu mittlerweile. Und deswegen stoppen kann man es nicht. Ich glaube, was man machen kann, ist den Umgang damit schulen und und zu wissen, was man da macht und zu wissen, was das für eine Welt ist, dass das eine Parallelwelt ist, dass wir diese Parallelwelt aber auch gut nutzen können. Und dass die Menschen, die das gut nutzen, müssen die Überhand haben über die Menschen, die das schlecht nutzen. So. Jan Böhmermann ist da, also sage ich mal, gerade mit einem unglaublich extrem, aber da dem besten Beispiel gerade vorangegangen.
Ja, so. Absolut. Und letzten Endes betrifft es dann ja auch wiederum dich, raus aus dem Film und viele aus deiner Generation. Wir haben ja gerade wieder eine super starke Generation von jungen Schauspielern, was total cool ist für Deutschland. Und ihr alle müsst ja auch wieder damit umgehen, mit einer medialen Präsenz. Wie steuerst du das für dich?
Ich mach's einfach gar nicht. Das ist so ziemlich meine Antwort darauf. So, und es ist gerade gar nicht so unbedingt tiefere Gründe aus dem Grund, dass ich erstens nicht weiß, was ich mitteilen wollen würde. Und dass ich da keine Lust drauf habe. Ich habe da einfach keinen Gefallen dran. Ich meine Zeit damit zu verbringen, mich zu fotografieren, die Sachen, wo ich jetzt gerade bin.
Nicht mal dein Essen?
Nicht mal mein Essen, Mann. Doch, eigentlich das am liebsten. Einfach keine, ist mir viel zu aufwendig. Ich mache nicht gerne Fotos, wenn ich im Urlaub bin. Mhm. So, das ist einfach für mich, ist das Aufwand. Ich habe so viel Sachen, die ich lieber mache, als immer noch ein Foto rauszuholen. Und ich verstehe das, wenn Leute das machen wollen. Das ist wirklich no offense. So. Mhm. Aber für mich ist das, glaube ich, nichts. Und ich habe bis jetzt auch noch nicht den Druck, das machen zu müssen. Und ich hoffe, das auch so weitestgehend wie möglich irgendwie umgehen zu können und mit Filmen, mit dem, was ich mache, irgendwie Leute erreichen kann. Mhm. Und nicht über mein Abendessen.
Idealist.
Ja, voll.
Nein, aber es ist cool, weil natürlich wäre das meine nächste Frage gewesen, nämlich wie lange glaubst du das beihalten zu können? Ich will da gar nicht so einen Teufel an die Wand malen,
nee,
von
voll.
Irgendwelchen, weißt du, so von Agenten, die euch vertreten und die dann irgendwann kommen und sagen, Mensch Jonas, ey, jeder andere macht's, muss man gucken, ein bisschen so, auch so Bindung zu Fans und macht's mal wenigstens eins von allem, vielleicht nicht alle Portale, aber dass du so ein bisschen was irgendwie von dir rausgibst.
Ja, ey, keine Ahnung, wir sprechen uns jetzt. Ja. Also, und das ist jetzt meine Überzeugung. Aber so wie viele Überzeugungen, die ich mit 16 hatte, jetzt auch nicht mehr meine Überzeugung sind, ändert sich das vielleicht. Aber ich glaube, so die Lust daran habe ich nicht. Und dann fände ich es auch verlogen, es zu machen.
Richtig.
So, weil dann finde ich es auch, ist irgendwie ein Schwindel, dass man dann Fans irgendwie, wo man gar keinen Bock drauf hat, Kontakt zu denen aufnimmt. Mhm. Also nicht, dass ich keinen Bock auf die Fans habe, ich habe einfach nur keinen Bock auf das Mittel, mit dem ich denen kommuniziere.
Ja.
Und das ist, finde ich, wenn es nicht meins ist, ist es nicht meins und das muss man dann auch irgendwie akzeptieren. Mhm.
Schließt sich da ein bisschen der Kreis wieder in Richtung der Tatsache, dass das, was da im Netz passiert, ja nun wirklich auch die Language of many others ist, dass es so eine Fläche ist, auf der man, wenn man einmal auf ihr erschienen ist, auch schlecht wieder verschwinden kann?
Ja. Also das ist halt viel Brei, so, der da kursiert. Mhm. So, und es gibt auch tolle Sachen, die da kursieren, aber letztendlich ist es ein Brei und ich war mal auf Facebook, so privat, so. Mhm. Und ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen. Ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen, dieses ständige Scrollen und du schrubbst so an Nachrichten vorbei, an dem letzten Skandal, an dem Foto von deinem Freund, dann irgendwie der Skandal. Mhm. Und ich habe das nicht mehr ertragen. Und weil es so unhaptisch auf einmal wird. Für mich, ich glaube, für manche Leute ist das gut, das direkt zu haben und zu wissen, was in der Welt los ist. Ich muss dafür mich noch irgendwie beim Nachrichtenportal einloggen und dann auf die Nachrichtenseite gehen. Ich muss da so einen Vorgang haben. Wenn ich das so hab und dann ist das vermischt mit so Kommentaren von dem und dem, da verschwimmt für mich so alles. Und ich hab da auch irgendwie nicht so ein starkes Interesse, da hervorzutreten mit meiner Meinung. Ich spiele und damit möchte ich irgendwie hervortreten, sage ich mal. Und wenn jemand glaubt, da was zu sagen zu haben, im Internet oder generell und dafür das Forum nutzt, ey, voll, soll er machen. Mhm. Also das ist, gehört für mich nur irgendwie nicht so ganz dazu.
Jonas Dassler, ein wenig digitaler 22-jähriger Schauspieler. Mir bist du, wie sicherlich auch vielen anderen, massiv ins Auge gesprungen in Lars Kraumes Schweigendem Klassenzimmer. Damit wart ihr auf der Berlinale. Ein Film, den wir bei uns in der Sendung auch sehr gefeiert haben. Gerade letzte Woche habe ich mit der Kollegin Anna Wollner so einen Halbjahresrückblick gemacht. Und dann haben wir auch auf die deutschen Filme geguckt und nochmal das Schweigende Klassenzimmer rausgehoben.
Ey, geil.
Und jetzt Lomo am Start im Kino ab Donnerstag. Eigentlich bei den herausragenden Schaffensleistungen des Jonas Dassler könnte ich jetzt schon einen Punkt setzen. Das ist so unglaublich. Du bist so frisch noch im Business, hast diese beiden Filme gemacht und dann auch noch solche Filme. Also für beide Filme massiv gelobt worden, nominiert worden. Wie geht's dir mit diesem doch relativ rasanten Aufstieg? Wir wollen nicht verschweigen, 2015 war dein erster Film. Also es gab schon noch was davor. Aber es ist jetzt nicht so, dass du schon 30 Filme gemacht hast und jetzt so langsam man dich mal wahrnimmt. Sondern du erscheinst auf der Tanzfläche so und alle fallen ohnmächtig um und sind begeistert.
Ja, um mit dem Bild zu bleiben, ist es natürlich ziemlich überfordernd, wenn man auf eine Tanzfläche kommt und alle ohnmächtig sind. Das ist, also ich meine, ich darf diesen Beruf machen. Ich habe jetzt mache jetzt bald erst meinen Abschluss an der Schauspielschule, habe jetzt gerade erst angefangen, Theater zu machen. So gerade entwickelt sich das erst alles und es ist für mich irgendwie immer noch wie so ein, ich mache gerade meine ersten Schritte. Und ich erforsche da gerade ganz viel und entdecke da gerade ganz viel. Und das dann auf einmal, und ich mache das natürlich auch, dass Leute mich sehen. Sonst würde es ja auch gar nicht funktionieren. Wenn keiner ins Theater geht, wenn keiner ins Kino geht, dann braucht man das auch nicht zu machen. Mhm. Dann kannst du es auch für dich machen, aber dann war es das auch relativ schnell. Das heißt, natürlich mache ich das für mich und ich mache das auch für die Menschen. Ich will, wie jeder, glaube ich, für seine Arbeit auch Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn man die dann bekommt, so wie ich sie jetzt wirklich glücklicherweise irgendwie bekommen hat, dann tut es natürlich gut, weil da jemand ist, der das anerkennt, was du machst. Aber auf der anderen Seite richtet sich ein Riesenfokus relativ schnell auf dich. Und auf einmal wollen ganz viele Leute was von dir wissen und auf einmal projizieren ganz, ganz viele Leute etwas in dich hinein und meinen, etwas zu sehen. Und du dich auf einmal dazu verhalten musst. Und das fällt mir nicht leicht, so sehr ich mir auch irgendwie gewünscht habe, natürlich Aufmerksamkeit zu haben, weil dann kann man arbeiten. Mhm. So ist es leider. Mhm. So und so ist es. Aber das ist teilweise doch sehr überfordernd.
Mhm. Ja. Und einmal bist du auf die Tanzfläche und selbst dort ohnmächtig geworden. Das wunderschöne Kapitel in deinem Leben, Jonas und der Bayerische Filmpreis.
Ja.
Da habe ich tatsächlich
ich schon, zu Hause was das für eine gesessen. Geschichte jetzt, oh Gott. Ja,
so. Da habe ich zu Hause gesessen und habe den Bayerischen Filmpreis geguckt und dann ging es um den auszuzeichnenden Nachwuchsdarsteller. Und dann habe ich da einen Typ auf der Bühne gesehen, weil dann habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, so jung. Und schon so viele Drogen. Was war da an dem Abend los mit dir? Kurz zur Erklärung, du bist ausgezeichnet worden beim Bayerischen Filmpreis, ja. Und sie haben dich dort überrascht mit deiner ehemaligen, ich glaube, Theater-AG-Lehrerin, die dann auch noch auf die Bühne kam.
Ja.
Und du standst da und warst mehr oder weniger fassungslos.
Ja, also fassungslos, also trifft eigentlich am besten. Also ich meine, beim Bayerischen Filmpreis weiß man, dass man den Preis vorher bekommt, das ist, mache ich jetzt kein Geheimnis, glaube ich, aber man weiß halt nicht, wer den Preis übergibt. Mhm. Und du weißt also, dass du auf diese Bühne musst, die relativ groß ist, es ist so sehr showig, es ist wie so, ich war noch nie in so einer Fernsehshow, ich habe zum ersten Mal sowas gesehen, dann kommt so Kamera und ich war unglaublich nervös, allein schon von dem Vorgang, auf die Bühne zu gehen und dann irgendwas zu sagen und es wird übertragen. Und dann wusste ich halt auch nicht, wer mir den Preis übergibt. Und als ich dann halt meine Theaterlehrerin da aus diesem Portal des Fernsehens da auftreten sah, in so einer Robe, da haben sich einfach zwei Welten vermischt, die ich überhaupt nicht auf die Kette bekommen habe. Und ich meine, irgendwie auch komisch, so ein intimer Moment. Ich glaube, das war auch das, was diese ganzen konfusen, du sagst, ich war zu viele Drogen. Ich glaube, das ist halt so eine Vermischung, weil man hat einen unglaublichen intimen Moment. Ich habe die Frau ganz lange nicht gesehen und dann sehe ich die in diesem Moment und möchte das eigentlich gar nicht teilen, aber denke ich mir natürlich auch, eine bessere Person, um mir diesen Preis zu geben, hätte es gar nicht geben können. Mhm. So eine Überraschung bekommt man selten und sich dann aber danach noch zu äußern, das fiel dann ein wenig schwer.
Es ist ein Auftritt gewesen, der in Erinnerung bleibt. Also insofern fand ich das wirklich ganz einfach sehr bezaubernd an diesem Abend. Wenn du daran zurückdenkst, an diese Zeit, Theater AG, es ist ja einfach noch nicht so wahnsinnig lange her. Nimm uns da mal ein bisschen mit hin zurück, dass wir was erfahren über diese Leidenschaft, die da irgendwann bei dir entfacht ist.
Also, dass ich es zum ersten Mal so bewusst gemacht habe, war bei Beate Rüther, die Frau, die da aufgetreten ist, war in dieser Theater AG. Und eigentlich, wie das so alles angefangen hat, ist ein bisschen, dass ich hatte so eine Punkrock-Band in der Schule. Ich hatte so Chaos hießen wir, K-OS. Mhm. Und Und da hat sie mich irgendwie auf der Bühne gesehen. Wir sind dann bei so Schulauftritten aufgetreten und hat sie gesehen. Und dann haben sie für Andorra, für das Stück, was sie als nächstes gemacht haben, haben sie noch einen André gesucht.
Mhm.
Und da ist sie auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das nicht spielen möchte. Und ich war so, ja, keine Ahnung. Und so hat dann einfach bis zum Abitur, das war, wann war das, 8. Klasse, bis zum Abitur eine Zusammenarbeit stattgefunden. Und wir haben angefangen mit Andorra und haben dieses Stück irgendwie nachgespielt. Und dann haben wir angefangen, Stücke zu entwickeln. Oder sie hat das mit reingebracht, einen Einfluss, ein Theater zu entwickeln, das viel mehr mit uns zu tun hat. Und dann sind wir mit dem Theater auch teilweise so durch ganz Deutschland mal gefahren. Und nach Schwerin, nach Düsseldorf, durch ganz Deutschland, ich flippe aus. Für mich war das damals eine große Weltreise, dann nach Schwerin zu fahren. Wir waren in Düsseldorf und in Schwerin.
Das sind große Teile von ganz Deutschland.
Ohne Scheiß. So. Und das sind so Erfahrungen, die mich einfach geprägt haben. Und vor allem, was sie halt geschafft hat, ist, einem die Spielfreude zu lassen und zu geben auch. Und trotzdem einem begreiflich zu machen, dass das ein Beruf ist oder eine Aufgabe, die zusammen funktioniert, die aus einem Kollektiv funktioniert, und dass es einfach eine viel, viel schönere Erfahrung ist, wenn man da als Gruppe steht und das zusammen erforscht hat.
Mhm.
Und dass jeder dann auch irgendwie so seine Aufgabe darin gefunden hat. Und das ist, und so hat das da irgendwie angefangen, so die Liebe dazu und auch dann durch Theaterbesuche, die ich dann mit ihr auch oder mit der Gruppe gemacht habe, so dieses Theaterleben irgendwie angefangen habe, sehr zu lieben. Dieses in der Kantine sein und dann Schauspieler, die so da stehen und so hat das halt irgendwie angefangen, dass man sich auf einmal in so einer Welt gesehen hat und dachte, hey, ich mache das auch, ich mache das nur noch kleiner, aber wie wäre es, wenn ich das mache? Und dann hatte ich irgendwie Lust darauf. Dann habe ich so ein Praktikum gemacht beim Wuppertaler Bühnen in der Theaterpädagogik, weil irgendwie das dachte ich so, das ist vielleicht das Nächste an den Schauspielern. Das war aber nicht so. Und dann habe ich aber immer neben dem Intendanzbüro, da war der Kopierer. Und dann sind immer die ganzen Schauspieler immer zum Intendanten. Ich war dann immer so am Kopierer, mal so, hi, na, alles klar, ich arbeite auch hier. Und ich war total nah dran. Und das war für mich das beste Erlebnis, ja.
Wie geht's weiter? Nach irgendeinem Fahrplan, den du im Kopf hast? Oder bist du der, ich lasse das alles auf mich zukommen Typ und gucke einfach, was passiert?
Also so ein bisschen so eine Mischung aus beidem, weil ich jetzt am Gorki Fest bin und trotzdem jetzt noch was drehen werde. Und so gestaltet sich gerade so ein neues Fahrwasser, dass ich auf jeden Fall weiterhin Theater spielen werde und das auch weiterspielen möchte. Und aber auch sich die Filmsachen gerade gewisse Sachen ermöglichen und da gucke ich gerade, wie sich das überhaupt gestaltet. Und natürlich ist es ein wahnsinniges Geschenk, gerade beides machen zu können.
Ich wiederhole mich in dieser Stelle und sage, guckt euch diesen Mann an. Letztes Mal habe ich es gesagt in Bezug auf das schweigende Klassenzimmer. Dieses Mal sage ich es in Bezug auf Lomo, deshalb Donnerstag im Kino. Jonas Dassler, vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Ja, vielen Dank.
Ich weiß, wir werden uns wiedersehen.
Ich würde mich freuen. Cool.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, ich hatte doch noch irgendwas für euch. Ein potenzielles Jobangebot und weitere hochbrisante Neuigkeiten. Anna Wollner, bitte.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Wisst ihr vielleicht jemanden? Gerade haben wir eine Mail bekommen, die wir euch hiermit gerne weiterleiten. Für den Dreh des international produzierten Kinofilms Valeska wird eine Hauptdarstellerin gesucht, und zwar eine junge Transfrau. Es geht um die Geschichte des 18-jährigen Viktor, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich eine Frau zu werden, auch äußerlich, denn innerlich fühlt er sich schon lange so. Er verlässt sein konservatives Elternhaus und beginnt bei seiner Tante, die ihn unterstützt, eine Ausbildung als Friseurin, unter dem Namen Valeska eben. Als er dann von einem Modefotografen nach Paris eingeladen wird, ändert sich sein Leben schlagartiger, als Viktor dachte und gehofft hatte. Der Film spielt in den 80ern, Regie führt die Mitte-der-Welt-Regisseur Jakob M. Erwer, und vielleicht wisst ihr ja jemanden, der auf die Rolle passen könnte oder habt selbst Lust, euch zu bewerben. Alle Infos gibt es unter valeska-film.com. Valeska mit K, also nochmal, valeska-film.com. Das war wohl abzusehen. Kaum neigt sich das Ende der Game of Thrones-Saga spürbar seinem Ende entgegen, man hört es am lauter werdenden Schluchzen der Fans, wird auch hier nach einer Lösung gesucht, das Unvermeidbare zu verhindern. Und das macht man wie? Genau, mit einem Prequel, einer Vorgeschichte. Demnach soll die erste Klappe für die Pilotfolge eines Game of Thrones Prequels bereits im kommenden Herbst geschlagen werden, berichtet die nordirische Zeitung Belfast Telegraph. Die hatte zwar auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder echte Entertainment-Enden in Umlauf gebracht, trotzdem könnte an dieser Meldung hier etwas dran sein. Zum einen hatte HBO früh durchblicken lassen, sich möglicherweise eine Vorgeschichte von George R.R. Martin als Prequel-Stoff zunutze machen zu wollen. Außerdem würde das Timing passen. Die achte und letzte Staffel für 2019 ist ja gerade frisch abgedreht und beginnt man noch dieses Jahr mit dem Dreh einer Prequel-Staffel, könnte diese dann 2020 anschließen. Fans, drückt die Daumen. Game of Thrones Hasser, ärgert euch nicht. Gibt ja genug anderes. Aller guten Blockbuster sind drei. Vielleicht hat der eine oder andere von euch dieses Jahr schon die Finger beim Zählen zu Hilfe genommen und doch immer wieder festgestellt, es sind und bleiben drei. Black Panther, Avengers Infinity War und Ant-Man and the Wasp, der jetzt Ende Juni rauskommt. Drei Marvel-Superheldenfilme aus dem MCU in einem Jahr, das ist genau einer mehr pro Anno als bisher. Und es ist kein Zufall, wie Marvel-Mastermind Kevin Feige jetzt in einem Interview mit CinemaBlend bekannt gab. Wir werden vorerst und für die kommenden Jahre bei drei Filmen statt wie bisher zwei pro Jahr bleiben. Das gibt uns weiterhin die Möglichkeit, auch für eher unbekannte Comicfiguren wie eben Black Panther, Ant-Man oder auch Doctor Strange einzelne Kinofilme zu entwickeln und bei Erfolg fortzuführen. Parallel zu den Stories der berühmten Helden wie Iron Man, Spider-Man oder Captain America. Soweit, so gut. Vielleicht sollte man aber dann auch dazu stehen, dass die reine Fanbefriedigung sicher nicht der einzige Grund für die Erhöhung der Schlagzahl ist. Alleine Infinity War hat weltweit die 2 Milliarden Dollar Einspielgrenze gesprengt. Auch die anderen Marvel-Superheldenfilme laufen seit Jahren erfolgreicher als beinahe alles andere im Kino. Heißt also für die Zukunft, lieber dreimal pro Jahr die größte Cash-Cow Hollywoods melken, als nur zweimal.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, die Herrschaften, kurze Auffrischung eures Erinnerungsvermögens an 2012, ist ja auch schon wieder ein kleines bisschen her. In einem Automatenspieleladen sehen wir erstmals, was nachts passiert, wenn keine Kinder mehr an den Gaming-Hebeln zerren, nämlich die Spielfiguren treffen sich untereinander und haben endlich gemeinsam Feierabend. So auch der dickfäustige Ralf, der eigentlich herzensgut ist, in seinem Game aber immer alles kaputt hauen muss, der irgendwann die kleine Rennfahrerprinzessin Vanellope kennenlernt, die blöderweise in ihrem Spiel gefangen ist und nicht rauskommt. Das war ein sehr süßer Animationsfilm von Disney Animation Studios 2012, Ralf reicht's. Nach diesem Film hat man sich, wir hatten das Thema Fortsetzung und wann sollte man sie machen und wann sollte man sie lassen, gerade erst letzte Woche. Nach diesem Film hat man sich wirklich gute Gedanken gemacht, ob es sich lohnt, davon eine Fortsetzung zu machen, ob das wirklich nochmal trägt. Denn ihr als aufmerksame Hörer wisst natürlich genau, wie lange es dauert, einen Animationsfilm auf diesem Niveau zu machen. Exakt roundabout 5 Jahre. Ende Januar 2019 kommt er, der zweite Teil von Ralf Reichts. Originaltitel wird sein Ralf Breaks the Internet. Und ich habe vor ein paar Tagen schon sehr exklusiv erste Ausschnitte sehen dürfen. Ralf und Vanellope, um es kurz zu machen, müssen ins Internet, wie der Titel schon vermuten lässt. Nur dort kann man nämlich ein Ersatzlenkrad für Vanellopes Rennspiel in diesem alten Spieleautomatenladen kaufen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann soll ihr Spiel Sugar Rush verschrottet werden. Die zwei landen also wirklich im Internet und müssen erstmal wohin? Natürlich zu einer Search Bar. Heißt im Film nicht Google, funktioniert aber genauso. Also so wie wir zu Hause am Rechner einen Suchbegriff eintippen, müssen die beiden ihn hier eben so einem Search Bar Archivar, also so einem uralten Männchen, sagen.
Welcome to the search bar. What can I help you find today?
Umbrella.
Umbridge. Umami.
No.
Noah's Ark. No doubt. Nordstrom Rack. Ergonomics. Urban Outfitters. Cool.
I'm pretty sure he's just trying to guess what you're gonna say.
My autofill is a touch aggressive today.
Let me try. Take me to a website that's super intense and really nuts.
Genau so ist es doch, oder? Man gibt nur einen Buchstaben ein und schon haut einem das aggressive Autofill 38 Milliarden Suchergebnisse um die Ohren. Ergebnisse, die man überhaupt gar nicht finden wollte. Und so halt hier dargestellt über dieses kleine Männchen, dass Ralph sofort die Worte, die Buchstaben quasi aus dem Mund nimmt. Erster Eindruck von Ralph Breaks the Internet, wirklich sehr gut. Auch die noch nicht fertigen Szenen, über die ich natürlich noch nicht sprechen darf und auch noch nicht will. Aber auch ein paar Fragezeichen haben sich aufgetan. Zum Beispiel, warum heißen manche der bekannten gigantischen Internetplayer in diesem Animationsfilm genauso, wie sie nun mal heißen? Beispiel eBay, wo die zwei Hauptdarsteller eine irre witzige und visuell wirklich mega tolle Szene haben. Aber andere Global Player wie YouTube oder Google haben halt andere Namen bekommen. Das habe ich unter anderem mit Produzent und Oscar-Gewinner Clark Spencer besprochen.
Hello, thank you so much. Good to be here.
Good to be able to talk with you about this amazing footage that we've seen today, which is half a year in front of the movie coming out, which should be in January, right?
Yes, January 24th, I think, here in Germany, yes.
So, speaking about work in progress, half a year before the movie comes out, what's the state of the art right now? Where are you?
So 6 months before the movie gets released, we still have about 40% of the movie to animate. Mm-hmm. The whole story has been finished, so the story's done. Maybe 10 to 15% of layout to go, maybe 80% of the lighting, which is our final step where the real life of the whole thing starts to come. So we're in all different phases of it. You have departments that are rolling off and you have departments that are just getting really started. So it's the exciting part of it because you really see the movie come together. You really start to feel...
And come to life.
And it's amazing. You know, we work with 500 artists on this movie and they bring their passion and their love to it. And to see their work start to, you know, bring these characters to life, bring the world to life, it's thrilling because we spend 5 years making the movie. So when you get to that final point and you start to realize, oh, look what it's really going to look like. This is what the audience is going to see. It's very satisfying. It's exciting.
Mm-hmm. After having done this for quite a real long time now, do you ever get to the point where the fear that what you have in mind is not able to be put on the screen ever disappears?
I don't think it ever will disappear. I think you always will have that as a component of it. I think when it comes to storytelling, the piece that I find great, you know, kind of comfort in is that we at Disney Animation have this group called the Story Trust. And it really is all the directors and writers of all the other projects who come in and watch the movie you're working on about every 3 to 4 months. And they give their honest feedback. And for me, that is, it's a checkpoint. It's to say, where are we really succeeding in our storytelling and the character development? And where are we falling short? Because we're too close to it. And we spend every day making this story, making this movie. So we have that as a real incredible asset to get this opportunity to have other incredibly smart people in terms of filmmakers and storytellers give us advice as to what's working and not working. When it comes from the technical aspect of it, I feel like we have an incredible technology team that is always figuring out ways to solve our problems for us. But that doesn't mean you still don't have those moments where you wonder, will they figure it out in time based on the timeline we have for the film? So it's a little bit of both, but we're lucky to get to work at a studio that has so much talent in it.
So let's play Ralph and Penelope right now and jump back into the movie, which is incredibly beautiful animated as we saw today. It reminded me from the structure itself a little bit to the animated movie Inside Out, which you've seen.
Yeah, absolutely.
You had to realize a very theoretical world in which people should find things back that they actually know from the real internet.
Right.
So let's talk about what you put in and what you don't, because we have things like BuzzFeed in this internet you created, which is sort of a YouTube-ish thing.
Yep.
And you have this beautiful animated old school search bar guy, which I love the line, nobody ever says thank you. This is so, I mean, imagine yourself searching something in the internet and you get like 23 million possible answers.
Yeah.
Nobody ever says thank
no
you.
No one ever does. You're
That's
right.
so true. So you don't have YouTube itself. You don't have Google itself.
Right.
But you have eBay in the movie.
Right.
Whether did you decide which is real in your sort of the internet and which isn't?
So for us, and it's such a great question, for us, we really wanted to make sure that the internet felt like the world you and I know. So it is populated inundated with website brands that you and I are very familiar with every single day. But on the other side of it, we thought we're making an original story. So we want the world that we go into also feel original. So we decided, why don't we create websites that are for the major storytelling, that are our versions of things you're familiar with. So you're right, Knows More is the name of the character, but he's a search bar. Just as Google is. He's a search bar from the very beginning days of the internet. Mm. So he's old school versus Google, obviously.
Yeah, like Metacrawler or I don't know, Lycus or something.
Exactly. So we really felt like that gave us an opportunity to have fun because we could create our own version of that. Same thing with BuzzTube. It was our version of BuzzFeed meets YouTube, where we could have fun with it and not have too many constraints. eBay was an interesting one because it felt to us like it's such a key part of the storytelling. In terms of Vanellope's game breaks, they need to find a replacement part, the steering wheel. It felt like if you were going to go onto the internet, eBay is a place you would go to. Mm-hmm. And it sort of just felt right for us. So that's the one website that we go to that's a key part of the storytelling that isn't completely original.
Mm-hmm. Okay. So this is the point where the film journalist inside me needs to push the fan a step aside and needs to ask again, because it could look like... For some, you got the licenses, and for others, you didn't. Yeah. Whether they didn't want to be in the movie or it was just too expensive to buy the licenses.
So we didn't actually approach any of that because with parody, you can put in what you want to put in terms of brand names. So for us, we said to ourselves, we want to create a big, expansive internet. What's interesting about it is if you look carefully, there are websites from all over the world. Mm-hmm. We actually went out to all of our teams in different parts of the world with Disney and said, talk to us about websites that are big in your market so that when your audience comes, they feel like they're seeing internet that they're familiar with too.
Mm, okay.
So to us, we wanted to put thousands in there. So we could never approach thousands of companies. So we, you know, fortunately in the world, we're allowed to approach it this way. What's been really satisfying is now that some footage has been put out there in terms of the trailer and the teaser, we've gotten so much positive feedback from companies that are being represented because they're just having fun seeing how we've chosen to visualize them in the internet. And that's the fun part about it.
So last question for today is of course the most important question.
Yeah.
Which character is going to be the one that I'm going to do the German voiceover for this time?
Well, you were a newscaster in Zoomania, so there is a newscaster in this movie. Mm-hmm. Are you a gamer?
Yes, I am.
Oh, well, there could Absolutely. Be. There's some gamers.
Okay.
We cut to the real world several times, mm-hmm. and we get to see different people. Do you go online and do searching?
Okay.
We could have you be a person online doing some searching. Yeah, there's multiple parts
that
you could play in this film, and I hope you do.
Good. Yeah, thanks. I'm coming back to that later then.
Okay.
Clark Spencer, our guest today on Eine Stunde Film. Thank you very much for this first insight into Ralph Breaks the Internet. We can't wait to see the whole movie and can't wait to see if he really breaks it.
Awesome. Thank you so much.
Thanks.
I appreciate it.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob er Wort hält, ob ich mich zum zweiten Mal in einem Hollywood-Animationsfilm stimmlich verewigen darf. Halte euch da selbstverständlich auf dem Laufenden. Für heute war's das mit einer Stunde Film. Kommt bitte gut durch die Woche. Tom Westerholt sagt Danke und ist raus. Nächsten Dienstag sind die zwei tollen Schauspieler Marla Emde und Anton Spieker bei uns zu Gast zu ihrem Roadmovie 303. Bitte startet eure Vorfreude jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.